Streit kommt in den besten Familien vor. Konflikte, ja, haben die unterschiedlichsten Ursachen. Neben alltäglichen Kleinigkeiten kann Stress entstehen durch ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen von Kindererziehung oder wenn jemand einen Angehörigen pflegen muss oder aber unterschiedliche religiöse Ansichten. Gibt es noch viele weitere Beispiele, die ich jetzt nennen könnte. Drüber sprechen möchte ich mit Konfliktberaterin Dorothee Döring. Sie ist zu Gast hier im Studio und hat sich ausführlich mit dem Stress innerhalb von Familien beschäftigt. Hallo Frau Döring.
Hallo Frau Peters.
Wenn Paare zu Familien werden, fangen wir damit mal an. Da beginnt ja für viele der Stress. Hausbau, Kinder kriegen Job, Eltern pflegen und bei manchen kommt das alles auf einmal. Was sind dann die großen Konfliktprobleme?
Ja, das sind zum Beispiel, das ist eine Stresssituation. Das ist die Rush-Hour des Lebens und das ist Stress. Und Stress hat immer mit Überforderung zu tun. Wenn man an vielen Fronten etwas leisten soll, dann ist das im Grunde eine Überforderung. Meistens ist man ja auch noch berufstätig, das kommt ja auch noch dazu. Und eine Überforderung führt zu Stress und das wirkt sich innerhalb der Familie aus und es führt also zu familiären Konflikten. Und die meisten haben also nicht gelernt, Konflikte, ja, wie soll ich sagen, wertschätzend zu lösen. Und zwar mit dem Ziel, eine Win-Win-Lösung zu erreichen.
Wir können sowieso nicht alle diese möglichen Familienprobleme besprechen. Jeder kann bei sich zu Hause mal gucken und weiß genau, was gemeint ist. Es kann auch einfach sein, dass der eine die Spülmaschine anders einräumt als der andere. Das sind da keine Riesenprobleme. Über sowas gibt es aber vielleicht auch mal einen Streit. Was kann man denn tun, damit man da gut miteinander reden kann und nicht die Teller fliegen?
Zunächst geht es erstmal darum, die Andersartigkeit des anderen zu respektieren. Man hat sich ja einen Partner ausgesucht oder eine Partnerin, die betont anders ist, denn das Gleiche wollen wir ja in der Regel nicht. Und dieses Anderssein, das ist zunächst mal eine Faszination. Im Alltagsleben kann es aber zum Problem werden, weil nämlich dann, wie soll ich sagen, da stoßen dann Welten aufeinander. Da kann es sein, der eine hat ein höheres Ordnungsempfinden als der andere. Der eine ist systemisch veranlagt und der andere ist intuitiv veranlagt. Und da kann's dann schon mal, können schon mal die Fetzen fliegen. Wichtig ist in diesen bei diesen unterschiedlichen Auffassungen oder Prägungen immer, dass man tolerant ist, dass man dem anderen sein Anderssein gestattet und dass man vielleicht für die Dinge, die im Alltag irgendwie geordnet ablaufen müssen, eine Regelung findet, dass man Regeln aufbaut und dass sich möglichst jeder auch an die Regeln hält.
Dazu muss man es schaffen, miteinander zu sprechen. Warum ist es zum Beispiel besonders schwierig, wenn es um Eltern oder Schwiegereltern geht. Wenn einer jetzt zum Beispiel die Eltern pflegt und dadurch dauernd weg ist von Familie und Frau oder vielleicht auch noch versucht, den Partner, Partnerin einzubeziehen, je nachdem, wen das da betrifft. Warum ist das manchmal besonders schwierig, wenn jemand sich um seinen Familienteil mehr kümmern muss?
Ja, es wird ja durch dieses Kümmern, durch Pflege, wird ja ganz viel Kraft, Lebenskraft auch absorbiert. Das heißt, das steht dann der Familie nicht mehr zur Verfügung. Und dann gibt es ja auch noch Streit innerhalb der Familie über die Art und Weise, wie gepflegt wird. Diejenigen, die weit weg sind von der Pflege, die wissen immer alles besser, die mischen sich da ein und dadurch fühlt sich derjenige, der jeden Tag die Pflege leisten muss, nicht wertgeschätzt, kritisiert, dauernd, wie soll ich sagen, in Frage gestellt. Und das löst natürlich Konflikte aus. Und natürlich gibt es auch noch dieses Thema Loyalitätskonflikt. Wenn zum Beispiel ich meine Schwiegermutter pflege und mein Ehemann mich dahingehend nicht unterstützt, ist das ja auch ein Loyalitätskonflikt, weil ich erwarte, dass er praktisch, wenn ich schon seine Mutter pflege, dass er mir den Rücken stärkt, dass er zu mir steht, dass er mich unterstützt, zumindest moralisch.
Also die eigenen kleinen vier Wände sind das eine plus die Familie außen. Das ist ein großes Ganzes. Was ist denn aus Ihrer Sicht als Konfliktberaterin so der häufigste Grund für Konflikte innerhalb der Familie?
Ja, das habe ich wiederum erstens aus eigener Erfahrung gelernt, habe ich aber auch immer wieder bestätigt bekommen von Familientherapeuten. Also Thema Einmischung, sich zu jedem seinen Senf abgeben und Bewertung. Das sind die zwei wichtigsten Punkte, die in Familien zu Stress und zu Familienkonflikten führen. Aber auch letzten Endes, was ich noch beobachte, die Kommunikations- und Konfliktunfähigkeit, weil in der Regel das keiner gelernt hat. Entweder ist man in einer Familie groß geworden, wo man per Zufall das gut gelernt hat. Die wenigsten haben es aber gut gelernt und das merkt man immer in der Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Ich erlebe das ja immer in Konfliktberatungen, wie Paare miteinander kommunizieren. Dann denke ich immer, da sind alte Muster drin. Man übernimmt im Stress und Streit ist ja Stress. Immer die Muster, die man irgendwie von seinem Elternhaus mit übernommen hat und ob die gut sind, das ist immer die zweite Frage.
Also man kann alleine vielleicht nicht unbedingt klarkommen, kann man eben jemanden als Konfliktberater, Beraterin hinzuziehen. Dann hat man vielleicht so ein Außenauge, weil man ja natürlich innerhalb der Familie bei einem Konflikt immer seine Emotionen mit dabei hat.
So ist das, genau. Es ist ähnlich wie bei der Supervision, dass einer von außen drauf guckt, der eben mit dem Konflikt überhaupt nichts zu tun hat. Man könnte auch sagen Moderation.
Im Lockdown, da fiel vielen Menschen die Decke auf den Kopf. Es gab in vielen Familien Streit, der Stresspegel war hoch. Zwangsnähe, so nennt Konfliktberaterin Dorothee Döring das. Frau Döring, warum waren die vergangenen beiden Jahre denn so besonders herausfordernd für Familien?
Ja, also Sie haben das Wort schon angesprochen, Zwangsnähe. Zwangsnähe hat man auch im Urlaub. Deswegen ist ja auch nach dem Urlaub die höchste Quote derer, die sich für eine Trennung oder Scheidung entscheiden, weil man es nicht gewohnt ist, den ganzen Tag miteinander zu verbringen. Und man muss ja davon ausgehen, dass nicht jeder ein Haus und einen Garten hat. Viele leben in beengten Verhältnissen und die Kinder zanken sich mal wieder eine Runde. Die Ehefrau ist am Laptop und muss irgendetwas für den Betrieb erarbeiten. Und allein der Lärmpegel durch das Streiten, durch das Leben im Haus, in der Wohnung und so weiter, das kann schon dazu führen, dass das zur Überforderung wird und dass die Reizschwelle nach oben treibt und dass dann eben dadurch eben auch Dinge passieren. Also man hat ja nun auch festgestellt, dass das Thema häusliche Gewalt durch die Corona-Krise angestiegen ist. Und ich würde sagen, häusliche Gewalt beginnt nicht da erst, wo man ein blaues Auge am Ende hat, sondern häusliche Gewalt besteht auch schon darin, dass man Kinder anschreit. Denn Schreien ist auch Aggression und Schreien ist auch seelische Gewalt.
Unterschiedliche Einstellungen zur Einhaltung der Regeln. Das war bei der Corona-Pandemie auch so eine Sache. Was ist, wenn der eine gesagt hat, Maske auf und Vorsicht und der andere alles Quatsch?
Ja, auch da haben sich die Geister unterteilt. Ich finde, in der Familie muss man vielleicht eine gemeinsame Linie finden, weil man ja unter einem Dach lebt. Und in dem Moment, wo man in einer Lebensgemeinschaft ist, muss man gemeinsame Regeln aufstellen und gemeinsame Regeln befolgen. Also das ist ganz destruktiv, wenn einer sagt, wieso, das ist alles Quatsch, ich lehne das ab. Auch wenn Eltern das sagen, vor allen Dingen, die haben ja eine Vorbildfunktion. Und wenn Kinder dann sagen, der Papa hat gesagt, das ist alles Quatsch, warum soll ich eigentlich eine Maske aufsetzen? Warum soll ich mir alle Augenblicke die Hände waschen? Warum soll ich Abstand halten von anderen Kindern und so weiter, dann ist das eben auch schon kontraproduktiv und dann ist das ein großes Problem für alle.
Also der eine sagt so, der andere sagt so, das ist schwierig. Was auch schwierig war in der Corona-Zeit, war Patchwork-Familien, denn wenn es dann nicht nur das eine Dach gab, wo man sich als Familie eingeigelt hat, ja, gab es da dann Besuche oder eben Besuchsverbote?
Das ist auch ein großes Problem. Wir haben ja nicht mehr die Standardfamilie, die wir eigentlich von jeher kennen, Vater, Mutter, Kinder, sondern wir haben verschiedenste Familienformen und gerade bei Patchwork-Familien oder auch bei den Familien, wo die Eltern sich getrennt haben und die Kinder ja ein Besuchsrecht haben oder die nicht mit den Kindern lebenden Eltern das Besuchsrecht haben. Da kann es sein, dass da ganz andere Regeln gelten. Und das kann wieder zu Konflikten führen. Und gerade wenn eine Trennung erfolgt ist, sind ja auch Wunden da. Und da will man sich von niemandem sagen lassen, wie es zu gehen hat. Das lehnt man ab, und auch wenn es noch so vernünftig ist. Und da können dann schon auch die unterschiedlichsten internen Probleme für die Familie insgesamt entstehen.
Das heißt, der Wettbewerb zwischen Papa und Mama.
Genau, Wettbewerb zwischen Papa und Mama, heißt das im Klartext, ja.
Wie kann man damit vernünftig umgehen? Die Pandemie ist, wir hoffen es alle, im Ausklang. Wir hoffen nicht, dass es im Herbst wieder hochgeht mit den Zahlen. Viele Menschen haben da sich so ein bisschen wieder beruhigt, auch innerhalb dieser Konfliktsituationen. Aber was würden Sie uns mitgeben, wenn die Zahlen wieder ansteigen, wenn das Ganze wieder von vorne losgeht und man sagt, die Menschen sind ja mit den Nerven am Ende und sagen, boah, nicht schon wieder.
Ja, gut, es kommt immer drauf an. Also Angst ist ja im Grunde dann, wenn ich vor etwas Schlimmem bewahrt werde, ein guter Berater. Aber wenn die Angst das ganze Leben überwölbt, dann ist es kein guter Berater. Wir müssen angstfrei lernen, damit umzugehen. Wir sollten uns vielleicht dann genauso vorsichtig verhalten wie bei einer Grippeepidemie. Da würden wir ja auch die Kontakte meiden. Da gehen wir auch nicht groß zu großen Veranstaltungen, sondern wir halten uns meistens fern. Und letzten Endes muss man zwar vorsichtig sein, aber man soll nicht angstbesetzt sein.
Und innerhalb der Familie, glauben Sie, dass das Konfliktpotenzial jetzt wieder ein bisschen sich abschwächt?
Ich denke ja. Allein schon die Tatsache, dass man mehr draußen sein kann, dass man wieder mehr Menschen auch draußen treffen kann, hat dazu geführt, ein bisschen mehr das Gefühl von Normalität zu empfinden.
Menschen fliehen aus dem Krieg und kommen von der Ukraine nach Deutschland. Einige der Flüchtlinge leben nun übergangsweise in deutschen Familien. Was, wenn die Familie plötzlich zur WG wird? Darüber spreche ich mit Konfliktberaterin Dorothee Döring. Frau Döring, schon bei zwei deutschen Familien ist es sicherlich schwer genug, da harmonisch zusammenzuleben. Vor welchen Herausforderungen stehen denn deutsche Familien, die jetzt Ukraine aufgenommen haben?
Die haben zwar eine gute Absicht verfolgt, aber die gute Absicht, jeden Tag leben zu müssen, ist eine ganz andere Hausnummer. Man muss nämlich im Grunde umgehen erstmal mit der Sprachbarriere. Dann gibt es unterschiedliche Lebensgewohnheiten, dann gibt es die unterschiedlichsten Charaktere, die es ja unter Deutschen auch gibt. Aber es gibt auch eine andere Mentalität, wie man mit Dingen umgeht. Und eine andere Form von Sensibilität vielleicht auch noch, das kommt hinzu. Und das heißt also, viele haben sich damit auch überfordert. Sie wollten Gutes tun, haben aber nicht gewusst, was das alles bedeutet. Denn es bedeutet ja nicht nur, jemandem eine Unterkunft zu geben und dafür zu sorgen, dass sie gut mit Essen und Kleidung versorgt sind, sondern dazu gehören ja auch Behördengänge. Und man muss sich also wirklich intensiv da engagieren. Und im Alltag heißt das im Klartext auch für Familien, die noch Kinder im vielleicht schulpflichtigen Alter haben, dass man enger zueinander rücken muss, dass Kinder vielleicht ihre Kinderzimmer aufgeben müssen, damit die Gastfamilien unterkommen können und dass man vielleicht mit dem Geschwisterkind zusammen ein Zimmer sich teilen muss. Das ist wiederum ein neues Konfliktfeld dadurch.
Wenn wir jetzt überlegen, man würde wissen, wie bei einem Austausch, da kommt einer 3 Monate, dann ist er wieder weg, ist das ja hier anders. Man weiß nicht so genau, wie lange die bleiben. Warum macht das die Sache ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt wüsste, okay, das ist von dann bis dann?
Die etwas zeitlich befristet zu haben, das ist überschaubar. Aber bei den Aufgaben, die zeitlich, wo man kein zeitliches Ende hat, die sind schwierig. Das ist genauso wie bei der Pflege. Da weiß man ja auch nicht, dauert es 5 Jahre, dauert es 8 Jahre oder dauert es 15 Jahre. Es gibt ja Erkrankungen, zum Beispiel Demenzerkrankungen oder irgendein Parkinson, die können ja über sehr viele Jahre laufen. Und die Pflegebedürftigkeit erfordert einen langen Zeitraum, in dem ich selbst mein normales Leben aufgeben muss. Ich kann nicht mehr leben, ich kann nicht mehr so leben, wie ich gerne leben möchte, sondern ich muss praktisch alles dem Pflegebedürftigen unterordnen. Und so ähnlich geht das auch bei Familien, die man aufnimmt. Man weiß nicht, wie lange werden die bei mir wohnen müssen? Wie lange kann es dauern, bis die eine Wohnung zugewiesen bekommen? Oder sind die irgendwann so weit, dass sie vielleicht in ihre Heimat zurückgehen möchten?
Am Anfang ist alles spannend. Nach ein paar Wochen und Monaten geht man sich vielleicht dann eher auf den Keks, weil die sich einleben, weil auf beiden Seiten vielleicht ein bisschen Privatsphäre verloren geht und man dann eben gucken muss, welche Marotten kann man ab und welche nicht, oder? Wie geht man damit um mit dieser Situation, wenn sich plötzlich da einer wohlfühlt und sich anders verhält, zum Beispiel auch kleine Kinder, die dadurch dann ein bisschen wirbeliger werden?
Unterschiede in der Erziehung zum Beispiel auch. Ne? Das ist ja wieder eine Mentalitätsfrage. Also da würde ich auch dazu raten unbedingt, dass man sich zusammensetzt und in irgendeiner Form versucht, sich auszutauschen, welche Regeln man für alle festlegt. Und dass man dann an diesem Regelwerk sich orientiert, das ist die beste Konfliktvermeidung, wenn man sich dran hält.
Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, als würden zwei Familien sich entscheiden, zusammenzuziehen. Und dann gelten die Regeln des einen und des anderen. Wenn man eine Gastgeberfamilie ist, dann ist da immer noch natürlich das Hausrecht. Ne?
Genau, aber da macht, wenn man ja Gastgeber ist, möchte man ja vom Hausrecht keinen Gebrauch machen. Das heißt im Grunde, man ist ja großzügig. Man hat ja Menschen aufgenommen, weil man großzügig ist. Und dazu passt es nicht, dass man dann praktisch, auf seinem Hausrecht sich beruft. Ne?
Sie haben gesagt, mehr Belastung gibt es dann dadurch. Man hat gute Absichten. Inwieweit können denn die aufnehmenden Familien sich vor zu viel Stress schützen oder eben von vornherein, wenn jetzt jemand überlegt, ich könnte jemanden aufnehmen, ich kann mir das vorstellen, von vornherein eben so darauf hinarbeiten, dass das Ganze vernünftig ablaufen kann?
Ja, also man kann ja auch Hilfen von außen noch sich organisieren. Es gibt ja Hilfsstellen, die muss man dann, das wissen natürlich die ukrainischen Flüchtlinge nicht, wer da helfen kann. Aber man kann eruieren, welche Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stehen, wo man noch Hilfe bekommen kann, wo man Beratung auch bekommen kann, wie man mit solchen Situationen umgeht. Denn es sind ja viele, die aus diesem Impuls heraus, ich möchte helfen, Menschen aufgenommen haben, aber praktisch im Alltag, im Zusammenleben dann doch ihre Einschränkungen feststellen und auch sich vielleicht in ihrem eigenen Haus nicht mehr so richtig zu Hause fühlen, weil das wie bei einer Invasion zum Beispiel. Eine Invasion kommt zwar auf mich zu, ohne dass ich das möchte, aber ich habe es ja praktisch freigestellt. Ich möchte ja praktisch Menschen aufnehmen. Trotzdem empfindet man es an manchen Stellen, wenn man die Intimsphäre verliert, als Invasion in mein Privatleben.
Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die harmonischen Beziehungen zwischen diesen Familien. Es gibt auch die, wo es nicht funktioniert hat, die dann schon weitergezogen sind oder weitergereicht worden sind an andere. Auch das habe ich mitbekommen. Wie kann man aber sagen von vornherein, kann es gut funktionieren, dass man miteinander auskommt? Gibt es da so vielleicht ein paar Dinge, die Sie sagen, die kann man berücksichtigen und dann wird das schon?
Ich sagte, wie gerade, eine gewisse Großzügigkeit, eine gewisse Toleranz und vor allen Dingen der Leitsatz muss sein, Wohlwollen.
Konfliktberaterin Dorothee Döring über Stress innerhalb der Familie. Familien im Stresstest heißt ihr Buch zum Thema. Erschienen ist das im Maudrich Verlag. Frau Döring, herzlichen Dank für Ihren Besuch.